Willkommen bei Steinzeit, liebe Zuschauer. Ich bin sehr froh, dass Sie wieder bei uns dabei sind. Und heute habe ich ein tolles Gespräch mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen, Dr. Helmut Röver. Er ist also nicht nur ein Kenner von unserem System in der BRD, sondern natürlich auch als Historiker und promovierter Rechtsgelehrter ein sehr kompetenter Gesprächspartner. Und mit ihm werde ich natürlich jetzt in die aktuellen Ereignisse in der Ukraine einsteigen und natürlich aber auch die historischen Verflechtungen zu dieser ganzen Situation beleuchten. Jetzt hier bei Steinzeit Dr. Helmut Röver. Einen lieben Gruß nach Weimar, Herr Dr. Röver. Ich grüße Sie recht herzlich.
Tag, Herr Stein, schön, dass wir uns wieder mal unterhalten können.
Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns. Viele unserer Zuschauer kennen Sie ja schon. Wir hatten schon mal das Vergnügen, miteinander in Ihre Themen einzutauchen. Ich möchte ganz kurz vorstellen, Sie haben Jura und Geschichte studiert und dann Ihren Doktor gemacht in Rechtsgeschichte. Sie waren Anwalt, sind dann im BMI, wie Sie mir gesagt haben, relativ flott aufgestiegen und Ihr wichtigster Einsatzort war von 94 bis 2000 waren Sie Verfassungsschutzpräsident von Thüringen. Also Sie sind ein profunder Kenner des Systems BRD, haben aber im Jahr 2000 einen anderen Weg eingeschlagen und sind seitdem als, ja, ich würde sagen, als Autor und Historiker unterwegs.
So ist es.
Sie publizieren viel, also Sie beschäftigen sich mit ja, der Aufarbeitung unserer Geschichte, speziell natürlich auch in Deutschland und als solcher sitzen Sie auch in Ihrem ganzen Wissen drin. Im Gegensatz zu meiner Fototapete ist es echtes Wissen, was hinter Ihnen versammelt ist. Und da würde ich gerne etwas anzapfen an Ihrem Wissen und zwar natürlich ganz konkret, ich würde gerne mit Ihnen über die aktuellen Entwicklungen sprechen in Bezug auf den Konflikt jetzt wieder in Europa, in der Ukraine. Die erste Frage, die mir da natürlich sofort kommt, waren Sie von den Ereignissen jetzt Ende Februar vollkommen überrascht oder sind Sie davon ausgegangen, dass so etwas auch unmittelbar bevorsteht?
Also eine zweigeteilte Antwort von dem konkreten russischen Einmarsch am 24.02. war ich überrascht, wie viele wohl oder vielleicht wie alle. Was mich nicht überrascht hat, war, dass überhaupt eine Eskalation stattgefunden hat in oder um die Ukraine. Denn ich vertrete seit vielen Jahren die Auffassung, dass die Ukraine sozusagen ein Krisenpunkt in den weltpolitischen Beziehungen ist. Und zwar deswegen, weil es zwei Länder gibt, die zur Ukraine einen speziellen Standpunkt haben. Ich sage jetzt nicht, ob ich den einen oder anderen Standpunkt richtig oder falsch finde, sondern ich nenne sie erstmal diese beiden Standpunkte. Das eine ist der russische Standpunkt. Der russische Standpunkt sagt, dass die Ukraine seit Jahrhunderten Teil des Russischen Reiches ist. Punkt und aus. Das ist der russische Standpunkt. Der andere Standpunkt ist der US-amerikanische, der besagt, die Ukraine ist das Schlüsselgebiet, um die russische Macht so einzudämmen, dass Russland nie wieder eine Weltmacht werden kann. Für diese beiden Standpunkte, wie gesagt, ich nenne sie nur ohne Partei zu ergreifen, bei denen fällt auf, dass sie nicht zur Übereinstimmung gebracht werden können. Es kann nur das eine oder das andere durchgesetzt werden. Und bei beiden Standpunkten ist es so, dass die der anderen Seite, der jeweils anderen Seite wohlbekannt sind. Also das ist nichts, was den einen oder anderen überraschen könnte, dass das so ist. Und für beide Standpunkte gibt es in den letzten 10, 20 Jahren ungezählte, geradezu ungezählte Beispiele, dass das, was da genannt worden ist, von mir gerade diese Auffassung ist. Also dieses ist nichts, was irgendwie aus dem Nichts kommt oder heimlich war oder überraschend ist, sondern der Aufbau dieser beiden Standpunkte ist bekannt, er ist lange bekannt und dass diese beiden Standpunkte nicht zur Übereinstimmung zu bringen sind, ist auch bekannt. So, nun fragt man sich ja, wie diese beiden Standpunkte entstehen konnten, die so völlig, völlig nicht zusammenpassend sind. Und da muss man, wenn ich das gerade noch ausführen darf, ein paar Jahre nur zurückblicken und dann kommt man auf das Weltereignis des späten 20. Jahrhunderts, nämlich den Zerfall der Sowjetunion. Der Zerfall der Sowjetunion ist unter zwei Gesichtspunkten weltpolitisch interessant. Einmal fiel das Großreich innen auseinander, also es zerspaltete sich in 15, 16 Staaten, die sich selbstständig machten oder für selbstständig erklärten oder unter Schmerzen für selbstständig erklärten. Und das russische Riesenreich, was nach wie vor existiert, blieb sozusagen ohne seine Randstaaten zurück. Das war das eine Ereignis. Das zweite Ereignis, was kurze Zeit später stattfand, war das mit dem Untergang der Sowjetunion zum Jahreswechsel 1991 auf 1992, der Warschauer Pakt sich atomisierte. Mhm. Und zwar nicht in der Weise, dass die Russen die anderen osteuropäischen Staaten entließen, sondern die entließen sich selbst. Mhm. Die entließen sich selbst aus dem Warschauer Pakt und haben dies, das muss man auch sagen, dass ihnen irgendein Westler das erklären musste, dass das nicht gut ist, was sie da im Moment taten, entließen sich auch aus der sozialistischen Herrschaftsform. Das haben die selber gemacht und von innen gemacht. Und daraus ist speziell in diesen Staaten, ein seltsames Geschichtsbewusstsein zurückgeblieben, das man aber akzeptieren muss. Für die ist sowjetische Gewaltherrschaft und Russenherrschaft identisch. Mhm. In deren Köpfen oft identisch, besonders bei den Polen. Und ich sage das auch völlig neutral und ohne jemanden verurteilen zu wollen, sondern wer 30, 40 Jahre Sowjetherrschaft zu erdulden hatte, hat dazu eine negative Einstellung, ob er will oder nicht. Aber die Gleichsetzung mit der Herrschaft von Russen ist leicht nachzuvollziehen.
Mhm. Kurze Zwischenfrage, lässt sich dadurch vielleicht auch das Verhalten der polnischen Regierung oder auch der baltischen Staaten erklären, dass aus deren Geschichte heraus eben Russland per se als Aggressor dasteht, so in ihren von ihrem geschichtlichen Verständnis her?
Ja, selbstverständlich. Bei den drei baltischen Staaten ist es ja so, dass die 1919, also Anfang 1919, ihre Selbstständigkeit zum ersten Mal in ihrer Geschichte, also in einer jahrhundertelangen Geschichte erfochten, also mit Gewalt erfochten gegen das Sowjetsystem, das sich gerade bildete. Diese Selbstständigkeit wurde 1939 auf 40 planiert, also die Russen marschierten wieder ein oder die Sowjets marschierten wieder ein und sowjetisierten das Gebiet und installierten dadurch einen vielleicht extremen, aber durchaus verständlichen Russenhass in diesen Ländern, der dann sich etwa 1988, 87 auf 88 offene Bahn brach, sodass die Zerspaltung der Sowjetunion in Wirklichkeit hier aus diesen drei baltischen Staaten entstanden ist. Das waren die ersten. Also die Antriebsfeder war extremer Nationalismus, der gepaart war mit dem Willen, sich von der Russenherrschaft gleich Sowjetherrschaft zu befreien. Das ist gelungen.
Das ist interessant, das war mir noch nicht bewusst. Ich dachte, dass es insgesamt die wirtschaftliche Lage war, die dann Russland mehr oder weniger gezwungen hat, da das System aufzugeben. Aber Sie sagen, der erste Impuls zum Zerfall der Sowjetunion kam aus den baltischen Staaten heraus.
Ja, selbstverständlich war das so. Und zwar, man konnte das beobachten, der eigentliche Sieger in diesem Durcheinander war ja Boris Jelzin, mhm. der eine Strategie, das war ein entlassener kommunistischer Hardliner, der aus der Sowjetführung entlassen war und ein eigenes Reich sich aufbaute, indem er den Russen, also er gab plötzlich den Russen, also er hat gesagt, ich bin der Russe und wir machen jetzt Russland ganz groß und als Nation. Die ersten Verhandlungen zwischen den drei baltischen Staaten fanden statt nicht mit der Sowjetspitze, da gab, war ja nicht Gorbatschow noch im Amt, sondern mit dem sich installierenden Präsidenten des russischen Parlaments, das war Boris Jelzin. Mhm. Und dieser Boris Jelzin benutzte nun seine wachsende Zustimmung, die er im Volk der Russen nämlich fand, um seine persönlichen Auseinandersetzungen mit Gorbatschow zu einer zu stilisieren, Russland gegen die zerfallende Sowjetunion. Also der eigentliche Impuls des Schlagens der Sowjetunion kam, jedenfalls was Russland anlangte, aus der Boris Jelzin-Fraktion. Und die obsiegte nach diesem lächerlichen Putsch da im August 1991, obsiegte Jelzin und wurde zu meiner größten Erheiterung in Deutschland als der Demokrat gefeiert. Das war witzig. Was er nicht war, sondern er war ein neuer russischer Herrscher, der das Land dann allerdings in ein ziemliches Chaos führte. Also die Zerspaltung der Sowjetunion war keine Freude für die dort lebenden Russen.
Können Sie sagen, ab wann Jelzin unter den Einfluss des Westens, sprich der Amerikaner, gekommen ist? Weil meines Wissens nach wurde der zweite Wahlkampf von Boris Jelzin, also auch mit Wahlkampfberatern von der US-Regierung, massiv unterstützt. Es gab eine große Werbekampagne für Jelzin. Der sollte quasi nochmal in die Lage versetzt werden, so viel wie es geht, aus Russland auszupressen. Also der Westen hat ja damals mehr oder weniger sämtliche Staatsgüter sich unter den Nagel gerissen und bis zum Jahr 2000, wenn ich das richtig erinnere. Also Frage, wann kann man eigentlich davon ausgehen, dass Jelzin dann Kontakt hatte mit dem Westen, oder war das von Anfang an vielleicht sogar?
Das war die Zuwanderung von sogenannten westlichen Beratern fand ab Anfang der 90er Jahre statt, also Stück um Stück. Und das war eine, ja, ich nenne das immer so eine Kombo aus Harvard, Volkswirtschaftlern plus Wall Street Funktionären, die in größerer Zahl nach Russland einwanderte, in den Kreml auch einwanderte, und die Verantwortung dafür trugen, dass das russische Volksvermögen auf die einzelnen Bürger aufgeteilt worden. Das war ja dieser kuriose Idee, dass man das russische Staatsvermögen, also das sowjetische Staatsvermögen, auf die Bürger gerecht aufteilen sollte. Also eine kuriose Idee, hatte zur Folge, dass jeder Bürger so einen Anteilsschein bekam, so eine Art Aktie. Und dieser Anteilsschein, ja, der war etwas wert, hatte Nominalwert, aber keinen praktischen Wert, weil man dafür nichts kaufen konnte. Und es hat dann diese Bewegung gegeben, diese Anteilsscheine möglichst zu konzentrieren auf einzelne Personen, die das Geld dann auch plötzlich dazu hatten, den Russen das abzukaufen rundherum. Und auf diese Art und Weise entstanden plötzlich Firmenbesitzer, Großgrundeigentümer, ähnliches, Leute, die man heute als die Oligarchen bezeichnet, witzigerweise. Also diese Typen, die das an Land ziehen konnten, mit welchen Methoden auch immer, hatten praktisch oder nach den damaligen Vorstellungen legal Russland gekauft. Das Vermögen dazu war aus dem Westen zugesteuert worden. Diese sogenannten Westinvestoren konnten selbst nichts erwerben, weil das verboten war. Also der Handel fand unter Russen statt, also russischen Staatsbürgern, sodass wir zwar uns jetzt über die Frage unterhalten könnten, ob diese, die es denn erworben, im Grunde genommen Strohmänner waren oder ob sie wirklich clever genug waren, dieses gesamte Volksvermögen an sich zu reißen. In dieser Zeit, wenn man beguckt, das Verhältnis der USA zu Russland, war dieses Verhältnis äußerst, äußerst entspannt. Also die USA waren gegenüber Russland wenig aggressiv, weil sie glaubten, die Katze im Sack zu haben. Also um es mal ganz deutlich zu sagen. Und zwar lag das daran, dass der Untergang der Sowjetunion in den USA zunächst einen Schock auslöste, witzigerweise, denn das muss man sich immer so vorstellen, wenn man ein großes Ziel hat, von dem man aber glaubt, dass man es eigentlich in Wirklichkeit nie erreicht, also die Zerstörung des Bösen, also des Sowjetblocks, dieses Ziel war plötzlich erreicht. 1991, 90 auf 91, auf 92 war dieses Ziel erreicht. Und so ist es, wenn man auch als Sportler durchs Ziel geht, dann erlebt man erstmal einen Moment völliger Erschlaffung, nicht? Und man ist orientierungslos. Und so war es mit den US-Strategen auch. Die hatten plötzlich ihre Orientierung verloren. Die haben gesagt, Jungs, das, was wir geplant haben über die Jahrzehnte, jetzt ist es da. Was nun?
Jetzt ist der Feind weg. Was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir nun? Und dann hat eine Veränderung der US-Strategie stattgefunden, also der strategischen Grundannahmen der USA hat stattgefunden, dahingehend, dass nicht mehr die Eindämmung konkurrierender Weltmächte das Ziel amerikanischer Politik sei, sondern die Dominierung der gesamten Welt, und zwar unter dem Stichwort, das können Sie überall nachlesen, wir sind die einzige Weltmacht, die einzige Weltmacht. Wenn man die einzige Weltmacht ist, kann man natürlich überall bestimmen, was Sache ist. Und man hat nur die einzige Schwierigkeit, die dann entsteht, ist, dass man die Leute, die rundherum das eventuell nicht akzeptieren wollen, dass man die domestiziert. So lautete auch die, ich rede jetzt nicht irgendwie aus Anti-Amerikanismus, sondern das kann man nachlesen bei Foreign Affairs oder wo immer man will. Also man änderte die Strategie dahingehend zu sagen, wir sind die einzige Weltmacht und das bedeutet militärtechnisch, dass wir in der Lage sein müssen, an zwei Stellen auf der Welt gleichzeitig Krieg zu führen und zu gewinnen. Und so muss unser Rüstungsansatz aussehen und so wurde es auch gemacht. Wie gesagt, das ging gegenüber Russland ganz gut. Man mischte sich da ein und hatte die tollsten Ideen, was alles kommen soll. Und das wurde dann beendet dadurch, dass im Kreml ein Machtwechsel vorgenommen wurde, der so einschneidend war, dass sich das auf der westlichen Seite keiner vorher vorgestellt hatte, was da passierte. Dieser Machtwechsel war der Silvesterabend zum Neujahrstag 1999 auf 2000 wurde mit Putin erst so ein neuer Übergangspräsident installiert, der dann auch später gewählt wurde. Also Wechsel Jelzin auf Putin. Und dann kam das, was all diese Typen und diese Leute wirklich zutiefst ergrimmt hat. Der Putin ist in der Lage gewesen, mit welchen Methoden auch immer, innerhalb der ersten Wochen den Kreml zu säubern. Also er hat die Leute alle rausgefetzt, die da ursprünglich die Berater waren für alles Mögliche. Und er hat auch in kürzester Frist die sogenannten Oligarchen unter Kontrolle genommen, indem er denen die Finanzpolizei ins Haus schickte und einige von denen einsperren ließ. So war sozusagen vorsätzlich und vorausschauend. Und die anderen haben sich dann gebeugt oder sind außer Landes geflohen. Das war ja 2000 auf 2001, konnte man das in allen Westmedien sehen, wo wir plötzlich unser Bedauern äußern mussten, dass arme Leute von einigen Milliarden Schwere plötzlich irgendwo in London saßen oder in den USA saßen oder auf Yachten saßen und nicht nach Russland zurück konnten. Das haben wir ja alle tief bedauert. Und dann passierte also das, dass die in Russland faktisch die Jalousien runtergingen, was den amerikanischen Einfluss angeht. Das hatte Konsequenzen. Und diese Konsequenzen sind auch nichts, was ich mir irgendwie aus den Fingern gesogen habe, sondern man musste nur die amerikanischen Gesetzgebungskörperschaften betrachten, was sie jetzt sagen. Die haben 2001 wohlgemerkt, jetzt sind wir bei 2022, 2001 tritt das erste Anti-Russland-Sanktionsgesetz in den USA in Kraft.
War das noch vor dem 11. September?
Das war 2001 vor dem 11. September, ja. Also diese Gesetzgebungsmaschinerie ging in Gang, also von 2000 auf 2001 haben sich also etliche der sogenannten Investoren, die außer Landes mussten, haben sich natürlich beschwert oder haben ihren Einfluss ausgeübt auf Senat und Kongress insgesamt. Und dieses erste Sanktionsgesetz ging in Kraft. Das sanktionierte praktisch das Vorgehen der Russen gegen fremde Investoren, das Vorgehen der Russen gegen diese Nichtregierungsorganisationen und Ähnliches. Mhm. Und es sanktionierte die russische Propaganda. Also dieses, was wir heute alles kennen, ist 2001 in den ersten gesetzlichen Bemühungen in Kraft getreten und dann in den Folgejahren bis heute immer wieder verschärft worden.
Also habe ich das richtig verstanden? Die Investoren oder sprich die Finanzinteressen in diejenigen, die Finanzinteressen in Russland hatten, denen hat man auf die Finger geklopft in Form von Putin, der hat die rausgeschmissen. Und daraufhin sind die zur amerikanischen Regierung gelaufen und haben gesagt, die haben uns jetzt hier rausgeworfen, macht mal was dagegen, wir wollen weiter Russland auspressen, salopp gesagt. Und daraufhin ist die gesetzgebende Maschinerie angelaufen in Amerika und hat Russland dann zu diesem bösen Gegner deklariert, wie wir es jetzt auch eben haben. Okay, jetzt eine ganz neue Situation, aber.
Ja, im Prinzip richtig. Also die haben natürlich nicht gesagt, wir wollten die auspressen, sondern wir wollen natürlich Freihandel und Wohlstand und man lässt uns nicht. Mhm. So. Und ich habe damals mit gewissen zynischen Frohsinn betrachtet. Der Erste, der das auf den Punkt gebracht hat, ist ein Bekannter von uns. Das ist George Soros, der ungarischstämmige, jetzige amerikanische Großspekulant. Der schrieb an seine Mitkumpels, schrieb er also einen Rundbrief, den ich dann auch in die Hände bekommen habe, in dem er schrieb, also ich übersetze das mal, was ich da gelesen habe, er schrieb den: Wir hatten ein Jahrzehnt Zeit und wir haben es versemmelt, schrieb er im April 2000. Das war 3 Monate oder 4 Monate, nachdem Putin sein Amt angetreten. Klarsichtig schrieb er, wir haben es nicht geschafft. Das ist, wie gesagt, der Mann ist hellsichtig. Und man versteht auch den Ärger, den er verspürt hat, als er und seinesgleichen in Russland rauskomplimentiert worden sind. Und man versteht auch die Bemühungen, die er und seinesgleichen unternommen haben, um die ebenfalls riesige und sehr gut ausbeutbare Ukraine unter ihre Fittiche zu nehmen. Das fand dann statt.
Okay, vielen Dank für diesen historischen Exkurs. Vieles habe ich schon gewusst, aber so im Detail ist es natürlich nochmal sehr interessant zu sehen, inwieweit diese Anti-Putin-Denke schon verwurzelt ist, ja, dass das jetzt über 20 Jahre hingeht und seitdem ging es ja dann stetig weiter. Kommen wir gleich weiter rüber zur Ukraine. Zbigniew Brzezinski ist so ein Stichwort, der auch viele Jahre lang als Berater von einigen US-Präsidenten in der amerikanischen Administration mitgemischt hat. Der hat ja damals schon in diesem Buch, das er Ende der 90er aufgelegt hat, das große Schachbrett, The Great Chessboard, hat er der Ukraine eine große Schlüsselfunktion zugeschrieben in Bezug auf, naja, nicht das Niederringen von Russland, sondern mehr oder weniger um diese Supreme Global Governance, was die Amerikaner vorhaben, umzusetzen. Also da gibt es einen Ausdruck dafür, der hat irgendwas mit Global Governance zu tun, da gibt es einen speziellen Begriff, der ist mir jetzt gerade nicht ganz geläufig, aber die Ukraine ist von den Amerikanern von Anfang an als das entscheidende Land identifiziert worden, um eben dieses Weltmachtsbestreben umzusetzen.
Ja, richtig. Der Brzezinski ist ja einer der Chefdenker überhaupt der amerikanischen Globalstrategie.
Kommt aus Polen. Polen
ist polischstämmig.
Ja, in sich einen totalen Russenhass tragend, aus Grund seiner eigenen Geschichte heraus auch. Ja.
Und er hat die Welt praktisch aufgeteilt in in geopolitische Schwerpunkte, was irgendwann mal in Deutschland erfunden worden ist, in 1920er Jahren von pensionierten Generälen. Aber gut, zu den geopolitischen Schwerpunkten zählte er eben deswegen die Ukraine, weil es nicht nur die Kornkammer der Gegend und reich an Bodenschätzen ist, sondern weil die Ukraine praktisch der südliche Riegel ist, der den europäischen Teil Russlands vom Schwarzen Meer abschneidet. Das hat er sehr, sehr auch historisch erfahren, hat er das sehr gut ausgearbeitet. Für die Russen selber war ja immer der Traum, sozusagen das Schwarze Meer zu einem Mare Nostrum, also einem russischen Meer zu machen. Die Krim war nur ein Schritt und der nächste Schritt sollte seit Generationen, mindestens seit 100 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, sollte auch die Herrschaft über Konstantinopel dazugehören. Das ist misslungen, in mehreren Kriegsanläufen misslungen. Und wenn man die russische Politik als eine sehr langfristige Politik begreift, was man tun sollte, dann wird man feststellen, dass dieses Ziel des Schwarzen Meeres als russisches Meer eigentlich bis heute nicht verzichtet worden ist. Und da steht die Ukraine wie ein Riesenblock im Wege. Früher war das möglich, da war das gar kein Problem. Jedenfalls der Teil der Ukraine, der zu Russland, also zum zaristischen Russland gehörte, das war gar kein Problem. Und der problematische Teil unter dem Gesichtspunkt ethnischer Zugehörigkeiten, der problematische Teil der Ukraine war ja damals Österreich-Ungarn. Also das Gebiet um Lemberg, wo Leute wohnten, die man damals Ruthenen nannte, also mit lichten Ukrainer nannte, das ist heute auch ein Problem. Und ich weiß es nicht, aber ich schätze es so ein, dass die Russen froh wären, wenn sie den Teil nicht am Hals hätten. Also diesen Teil der Ukraine, der ganz der Westen ist. Und umstritten ist das Gebiet um Kiew. Aber was dann östlich kommt und südlich, also ans Schwarze Meer anreinert, das ist ein ganz klar russisches Interessengebiet. Das war es immer gewesen. Und das wird es auch bleiben, weil die Russen der Meinung sind, das ist ihr Zugang zum Schwarzen Meer und den werden wir uns nicht nehmen lassen.
Jetzt höre ich so etwas raus, dass das schon lange die Politik war seitens der russischen Regierung in persona eben auch von Putin, da eben dieses Gebiet wieder ja in den russischen Einflussbereich zurückzuholen. Wir erleben ja momentan die Situation, dass es komplett gespaltene Lager gibt in Bezug auf die Analyse dieses ganzen Konflikts. Die einen äußern Verständnis für die russische Situation durch den Krieg im Donbass, der viele Jahre seit 2014 jetzt vorangetrieben wurde und da das ganze Leid und Sterben in Lugansk und Donetsk und so der Grund war, um das zu beenden. Und die anderen sprechen von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, der ganz klar macht eben, dass diese Großmachtsgelüste vom Diktator Putin jetzt offensichtlich werden und deswegen müssen wir jetzt auch mit aller Härte vorgehen, die Situation, die wir jetzt gerade haben. Wie beurteilen Sie das? Weil wenn ich das jetzt so höre aus der geschichtlichen Situation heraus, könnte man ja meinen, dass das auch von Putin aus immer ein Bestreben war, diesen alten ehemaligen russischen Einflussbereich eben wieder zurückgewinnen zu wollen.
Ja, das kann... Ich kann nur vermuten, dass es so ist. Dafür gibt es keinen direkten Beweis, aber es würde mich nicht wundern, weil man im Westen immer falsch einschätzt, die Zähigkeit, die Beharrlichkeit russischen Denkens und das Denken in wirklich langen Geschichtszusammenhängen. Die Russen neigen dazu, in solchen langen Geschichtszusammenhängen zu denken und zu argumentieren. Und für Russen sind selbst wenige Jahrzehnte von Rückschlägen sind vorübergehender Natur. Die sehen das als vorübergehend und korrigierbar an. Mhm. Und so stelle ich mir das jetzt vor, was die, was die Bevölkerungssituation in der jetzigen Ostukraine und in dem Schwarzmeer-Anrainergebiet und der Krim, die gehört ja dazu, angeht, dass die dort lebenden Leute sind ethnische Russen. Und man muss, um diesem ganzen Gerede von völkerrechtswidrig und Ähnlichem ein bisschen sozusagen den Dampf abzulassen, schon berücksichtigen, dass im Sommer oder im Frühjahr 1991, als die ganze Sowjetunion auseinanderbrach und in Teilen auseinanderflog, die Balten, das hatte ich ja gerade gesagt, die waren die Ersten, die den Nägel mit Köpfen machten, und die Zweiten, die dann wirklich rabiate Vorstellungen hatten, waren die Bewohner der Krim. Und die Bewohner der Krim machten ein Referendum im Frühjahr 91 und erklärten sich als Teil Russlands. So, dieses wurde dann in den späteren Jahren von der ukrainischen Regierung nicht mehr akzeptiert. Also dieses Referendum wurde überspielt, womit man stundenlang streiten kann, ob die Krim-Bevölkerung dass das völkerrechtliche Recht hatte, sich selbstständig zu erklären. Also sie haben selbst die Sezession aus der Ukraine erklärt, sozusagen. Aus der Ukraine hin zu Russland. Mhm. Und das ist nicht beachtet worden und ist dann mit militärischer Gewalt rückgängig gemacht worden in den nächsten Jahren. Und das war beim Auseinandersprengen der Sowjetunion war für die Russen klar, wenn das so bleibt, dann können wir die gesamte Kriegspolitik und die gesamte Militärpolitik im Süden, das heißt die Schwarzmeerflotte betreffend, die sowjetische Schwarzmeerflotte betreffend, können wir dann in den Kamin schreiben, weil wir dann keinen entsprechenden Kriegshafen mehr haben.
Und Sewastopol auf der Krim ist eben da das entscheidende Kriterium, ja.
Ja, und dieses Sewastopol war seit über 100 Jahren war das der russische Kriegshafen Nummer 1, was die Herrschaft über das Schwarze, wo die russische Flotte die Herrschaft über das Schwarze Meer sichern sollte und das auch tat. Mhm. Und ich sagte Ihnen ja schon, ob das bei dem anschließenden Krieg gegen die Türkei, also in dem Ende des 19. Jahrhunderts, führte man ja Krieg gegen die Türkei, und hätte es ihn auch fast gewonnen, wenn die Westmächte, die damaligen plus Deutschland, nicht eingegriffen hätten und einen Frieden ausgehandelt hätten, das zu unterlassen. Also die Türkei blieb, wo sie war. Und jedenfalls mit weiten Teilen. Und die Russen waren gehindert, den Bosporus zu besetzen. Das war immer der Traum gewesen. Und ich kann mir ernsthaft nicht vorstellen, dass dieser Traum aufgegeben werden wird, schon deswegen nicht, weil sich Moskau mit seinen orthodoxen religiösen Leuten auf Konstantinopel bezieht, also auf das konstantinische Reich glaubensmäßig bezieht, und sie sehen sich als die Nachfolger und wollen das wiederherstellen. Ob das sozusagen eine märchenhafte Spinnerei ist oder nicht. Man muss es nur im Kopf haben, wenn man sich über die Russen aufregt, was sie denn da tun. Also mit ähnlichem Unverständnis könnte man ja als Deutscher auch reagieren, wenn man sagt, was haben eigentlich diese Amerikaner in der Ukraine verloren? Das liegt ja nicht unbedingt bei denen vor der Haustür. Und uns einfach zu sagen, das ist unser Interessengebiet und wir müssen jetzt mal sehen, dass wir die Russen hindern, das wieder. Wieso die Amerikaner? Also nur um mal zu sagen, bei diesem Konflikt, den ich am Anfang versucht habe zu schildern, geht es darum, dass beide Seiten der anderen nicht nachgeben wollen. Auf keinen Fall. Mhm. Und in den letzten Jahren der Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland hat sich die Waage der Kräfteverteilung immer stärker auf Seiten der USA die Waage gesenkt. Also die waren im Vorteil, indem sie die Osterweiterung der NATO vorantrieben, abredewidrig mit dem mit den Ursprungsvereinbarungen mit Gorbatschow. Man kann jetzt darüber reden, wie man will, dass es darüber keine schriftlichen Vereinbarungen gibt. Es war die Vertragsgrundlage für die Freigabe von Deutschland. Da gibt es nun genügend viele Zeitzeugen, die dabei waren. Ich war bei diesen späteren Gesprächen ja erst dabei, als es 2 plus 4 ging. Da ging es bei, wo ich dabei war, ging es nur noch um den Abzug der Roten Armee oder der russischen Armee aus Ostdeutschland. Und darauf waren wir, muss ich ganz ehrlich sagen, wir Deutschen, die da beteiligt waren, waren total darauf fixiert, dass das auch stattfand. Weil natürlich keiner ein gutes Gefühl hatte, dass da noch 1 Million Menschen, Russen plus Armee plus Nebenleuten, also da noch in Ostdeutschland stationiert war, die wollten wir alle nicht haben. Dass Leute wie ich stillschweigend in Kauf genommen hatten, dass die amerikanische Besatzungsarmee in Deutschland weiter verbleiben würde, das war uns irgendwie, muss ich ehrlich gestehen, das war wie eine selbstverständlich. Ich als Westdeutscher habe mich auch als Bundeswehrsoldat und später im Ministerium, ich habe mich in der NATO gut zu Hause gefühlt. Also das war irgendwie ein sicherer Hort, von dem man sagen könnte, so, das ist ein Bündnis, was uns den Status quo sichert. Nur in dem Moment, als der Feind weg war, wenn Sie so wollen, sind viele Leute aufgewacht und haben gesagt, NATO, ja, wozu eigentlich, nicht? Eigentlich brauchen wir die nicht. Der Verteidigungsbündnis hat sich erledigt.
Aber erlauben Sie mir die Zwischenfrage. War das nicht eine trügerische Sicherheit, in die Sie sich da begeben haben? Weil wenn wir anschauen, wie sich die NATO in den letzten Jahrzehnten verhalten hatte, dann weiß ich nicht, ob das dann so gerechtfertigt war, davon auszugehen, zu sagen, ja, da sind wir gut aufgehoben. Ich möchte nur die ganzen Kriege muss ich jetzt gar nicht aufzählen. Und auch diese Expansionsbewegungen Richtung Osten, Richtung Russland, das ist ja schon ein ziemlich aggressives Verhalten auch, was wir da feststellen müssen. Ja.
Also wir müssen, vielleicht dürfen wir das, darf ich das gerade mal auseinanderdröseln. Diese quasi Sicherheit, von der ich gerade gesprochen habe, war immerhin gut genug, uns bis 1989, 90, solange es den Ostblock noch gab, von jedem Kriegsgeschehen fernzuhalten. Das war so und war eigentlich keine schlechte Lösung, muss man mal im Nachhinein sagen. Dass daraus die falschen Folgerungen gezogen worden sind, habe ich versucht gerade anzudeuten. Nämlich die Folgerung, dass ab sofort, weil der Hauptfeind, der ja die Sowjetunion war, nicht mehr existierte, dass es insgesamt keine Gefahren mehr gab auf der Welt, die uns dazu veranlassen könnten, eine nationale Verteidigung vorrätig zu halten. Das war ja die fatale Folgerung, die man zog, um die Bundeswehr sozusagen zum Witzverein umzumodeln, die vorher als nach der Vereinigung eine Riesenarmee war. Wenn Sie sich daran vielleicht erinnern, gab es die Bundeswehr plus eine in ihrer Kampfkraft von mir schlecht einzuschätzende nationale Volksarmee. Und mit einem großen Bestand an Soldaten, die alles auf der Welt darum gegeben hätten, in diese Bundeswehr übernommen zu werden. Und da hat es so ganz merkwürdige Politiker und Auffassungen gegeben, die gesagt haben, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir sind friedlich, deswegen wird man uns nichts tun. Das war ja sozusagen die kuriose Begründung. Ich habe mir immer wieder an den Kopf gegriffen, als ich das gehört habe. Und dann hat man die Bundeswehr ja praktisch in eine Mini-Armee umgestaltet, die kleiner ist als die Schweizer Armee. Und behauptet, das würde dem Frieden in der Welt dienen.
Sehen Sie das als historischen Fehler an, jetzt in der Nachschau?
Ein grandioser Fehler, das Abrücken von der Kriegsdoktrin, der alten Kriegsdoktrin, war der, wir sind so stark, dass sich alle Leute zweimal überlegen, uns anzugreifen. Das war die berühmt von den Amerikanern übernommene Kriegsdoktrin. es wird keiner wagen. Und das hat auch gut funktioniert. Jetzt im Moment sind wir ja oft in dem Status, dass unsere politischen Vortörner und Kräfte von Kriegführung sprechen, aber sie haben nichts in der Hand, um es zu tun. Mhm. Und das wissen die anderen auch, wissen das sehr genau, dass Deutschland keine ernstzunehmende Militärmacht ist. Sie ist einfach nicht da. Die Bundeswehr ist nicht in der Lage, auch nur an kleinsten kriegerischen Handlungen mit einigermaßen Möglichkeit auf Erfolg teilzunehmen. Wir haben keine Panzer, wir haben keine Flugzeuge, wir haben keine Soldaten. Und mit Führungssystemen und Sanitätssoldatinnen wird man keinen Krieg gewinnen. Das ist das Randpersonal bestenfalls. Und ob wir ein Segelschulschiff haben oder nicht, das interessiert mich nicht. Aber wenn wir keine U-Boote haben und überhaupt keine Kriegsschiffe und keine Flugzeuge, dann interessiert mich das sehr wohl. Dann sind wir militärisch gesehen ein Zwerg.
Das heißt also jetzt auch für Sie ist die momentane Entscheidung der Bundesrepublik, das Militärbudget auf 2% hochzurüsten und dieses Sondervermögen für die 100 Milliarden, halten Sie das jetzt für gerechtfertigt auch?
Also ich will es mal so sagen. Diese jetzige Bundesregierung war ja in der fatalen Situation, dass sie jetzt mit den Kriegsrufen der USA sich synchronisieren wollte oder mit den Aufrufen, sich jetzt sozusagen dem Putin jetzt so die klare Kante zu zeigen, wollte man sich solidarisieren und musste sich wieder und wieder und wieder von den Amerikanern vorhalten lassen, dass wir nichts auf die Waage bringen. Sie werden sich erinnern, vor kurzem ist ja Scholz nach Washington gereist und dann war vorher noch relativ klar, dass wir mit dem Krieg dort nichts zu tun hätten. Als er wiederkam, war das Gegenteil plötzlich wahr. Mhm. Und die Konsequenz war, dass er sagte, wir machen ein Sondervermögen, um die schlimmsten Rüstungsfehlbestände auszugleichen. Wobei, gut, ich weiß nicht, ob wir uns darüber unterhalten wollen, der Angriff auf dieses neuen Kampfflugzeuges aus den USA.
Die F-35, ja, ist wie Starfighter eigentlich, eine Totgeburt von Anfang an. Ja.
Das ist nicht nur teuer, sondern es erinnert mich so an meine früheste Soldatenzeit, als wir den Starfighter gekauft haben, von denen ich weiß nicht, wie viele Hunderte vom Himmel runterfielen, sehr zum Verdruss aller und sehr zum Schaden der darin sitzenden Piloten.
319 und 160 Tote, Wittmannmacher war sein.
Sehen Sie, das haben Sie besser in Erinnerung als ich. Sie waren ja, wenn ich recht denke, bei der Luftwaffe. Mhm, ja.
Gerade und auch in den 90er Jahren. Also ich bin so im Januar 90 gekommen und im Dezember 2001 ausgeschieden. Also genau in dieser Dekade, wo die Abrüstungsbemühungen stattgefunden haben, konnte ich mitkriegen, in jeder Bundeswehrzeitung stand drin, Reduzierung, Auflösung, Reduzierung, Zusammenlegung, weniger, weniger, weniger. Eigentlich vom Prinzip her ein toller Gedanke, wenn man damals sich so gefühlt hat als junger Mensch, der Kalte Krieg ist überwunden, weniger Krieg, weniger Waffen ist doch eigentlich eine tolle Sache, ne?
Ja, nun nach dem guten alten Wahlspruch der NATO, man bereitet den Krieg vor, um keinen zu kriegen. Ist schmählich, vernachlässigt worden. Und gleichzeitig hat man sich darauf eingelassen, in sogenannten Interventionskriegen mitzumachen. Da hat ja Deutschland seine Nichtkriegsunschuld völlig verloren, indem es plötzlich da im Kosovo, in Mali, in Afghanistan und ich weiß nicht wo auf der Welt überall noch plötzlich mitgemischt hat. Und auch das ist mir aufgefallen, wenn unsere Truppen dann ab und zu ist ja dann irgendwann mal eine Kompanie oder ein Bataillon gar irgendwo hingeflogen worden. Und dann hatten wir für das schwere Gerät gar keine Transportflugzeuge, sondern haben Antonovs
aus der Ukraine gemietet. Ja, mhm.
Ja. So, mhm. Die ja bekanntlich russischen Ursprungs sind, diese Flugzeuge. Und jetzt überlegen wir natürlich, was wir überhaupt machen. Und auch das sage ich als Deutscher, die Entscheidung für so ein... Für so ein der Entscheidung für so ein schwer gewichtiges Ding wie die Aufrüstung der Luftwaffe mit Fliegengerät, die ja teuer sind, diese Sachen, das jetzt übers Knie zu brechen, halte ich auch für abenteuerlich. Zumal wir eine eigene Hochrüstungsindustrie selbst haben. Also in Airbus, da haben wir einen Flugzeuglieferanten, der seinesgleichen sucht. Und man hätte mit den Franzosen sicher da einen Deal machen können, den ja Airbus mitgehört, dass da entsprechendes Geld in diese Richtung fließt. Stattdessen liefern wir jetzt wahrscheinlich einen Großteil dieses sogenannten Sondervermögens in den USA ab, um eine ungeübte oder schlecht angesehene Militärmaschine zu kaufen. Schlusssatz, die nicht einmal ohne amerikanisches Lenkungssystem einsetzbar ist, weil wir das nicht haben.
Okay, verstehe. Dann also, man kauft sich wie bei Windows, muss man gleich das Upgrade mit dazu kaufen, sonst funktioniert es gar nicht. Ja. Okay, ja. Also danke für die Ausführungen. Jetzt muss ich das noch ein bisschen nachhaken. Also wenn ich das jetzt raushöre, dann ist es in Ihrer Vorstellung gar nicht so falsch, auch wenn Sie sich jetzt da nicht so präzise ausgedrückt haben, aber ist es gar nicht so falsch, dass Deutschland jetzt von dieser Friedensdoktrin oder von dieser Friedensphilosophie abrückt und eher den Realitäten ins Auge schaut, weil wir ja eben sehen, die Welt ist nicht so friedlich. Aber, jetzt kommt das große Aber, womit wir uns jetzt eben auch seit Wochen jetzt schon beschäftigen. Die einen sagen, ja, Angriffskrieg, die anderen sagen, Russland hatte gar kein Interesse, dieses große Schlamassel vom Zaun zu brechen, sondern sie wurden mehr oder weniger gezwungen, / in die Falle gelaufen, wie man das auch immer sieht. Also sehen Sie wirklich so ein Großmachtstreben seitens der Russen oder glauben Sie nicht eher oder könnte es nicht sein, dass hier wirklich dass die Russen versuchen, Schlimmeres zu verhindern? Und ich weiß es nicht, ich frage, ne? Also.
Ja, ich möchte nochmal auf den, ich will dem nicht ausweichen, nur gebe ich zu bedenken, dass Sie möglicherweise eine Entscheidung von mir verlangen, mich auf die eine oder andere Seite zu stellen.
Nein, gar nicht. Sondern nur.
Aber ich rate ganz allgemein davon ab, weil ich glaube, dass man zuerst mal einen deutschen Standpunkt formulieren muss. Wenn ich das deutsche Interesse formuliert habe, was im Moment vorrangig ist, wenn ich sage, Deutschland hat ein Interesse an, Doppelpunkt, und dann kommt es. Sichere Energie, sichere Grenzen, die Alterspyramide in den Griff zu kriegen, dass die Sozialsysteme zu retten, die Energieversorgung in den Griff zu kriegen. Wenn wir diesen Kanon an Interessen zunächst mal definiert haben, ohne damit sozusagen mit diesem Lautsprechertum, das ist doch bei uns immer so, dass das an deutschem Wesen die Welt gelesen muss. Wir sagen jetzt, wir müssen den Leuten vormachen, wie man CO2 einspart. Ein abenteuerlicher Gedanke, nicht? Aber keiner wird sich danach richten. Wir machen unsere eigene Industrie im Moment kaputt. Ich sage das jetzt nochmal sozusagen in Staccato-Form, um zu sagen, das sind unsere Probleme, die uns zwingen, einen deutschen Standpunkt zu formulieren, sodass die Leute rund um uns auch begreifen, was wir machen wollen. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Putin in die Stiefel gestellt wird, das halte ich für albern. Wir haben überhaupt gar keine, erstens haben wir keine Mittel dazu, zweitens sind wir im höchsten Maße abhängig von russischen Energielieferungen, die gut funktioniert haben, bisher richtig gut funktioniert haben. Wir haben Jahrzehnte lange hinter der deutschen Einheit, also vor der deutschen Einheit, haben wir Erfahrungen mit russischen Lieferungen. Die haben immer geklappt, die sind immer bezahlt worden, die sind immer pünktlich und anständig gewesen. Die Russen haben es getan. Die Russen haben sich auch mit all ihrer kolonialen Selbstherrlichkeit gegenüber der DDR, haben sie sich auch an die Lieferverträge gehalten und haben gleichzeitig das Land ausgepresst. Das haben sie einfach machen können, weil sie die Macht dazu hatten. Dieses mit Deutschland als Ganzen bestand das Interesse nicht, weil den Russen sehr wohl klar war, die an der Macht waren, dass man mit deutschem Know-how und mit deutscher Industriefertigung, auch wenn man es ins eigene Land holt, sehr gut fährt. Deutsche Großunternehmen sind auf diesen Zug aufgesprungen und sie haben dabei gute Geschäfte gemacht. Das sagt man nicht ganz hinten runter. Mercedes ist mit einem Geländewagenwerk nach Russland. VW ist mit einem Großwerk nach Russland. Siemens ist nach Russland und Sie können aufzählen, wen Sie wollen. Die sind alle in Russland tätig geworden. Jetzt heißt es plötzlich, also Kommando zurück, die Russen sind böse, wir dürfen das nicht weitermachen. Dass das für die beteiligten Industrieunternehmen keine Freude wird, das kann man annehmen. Und die Großen unter denen haben Macht genug, um die Bundesregierung zu pressen, für die Schäden aufzukommen. Die Großen haben Macht genug. Die Kleinen haben diese Macht nicht. Auch die kleinen Landwirtschaftsunternehmen, die spezielle Lieferungen nach Russland unternommen haben. Ich habe hier in meinem Umfeld einige, die Milchprodukte nach Russland geliefert haben, mit, man glaubt es nicht, aber es war so, mit sehr gutem Erfolg. Die sind jetzt vom Markt runter, nicht? Die sind, gehen in Konkurs und da wird auch, denen wird auch keine Träne nachgeweint. Jetzt ist der Stand noch einen Zacken schlimmer. Ich sage ja, wenn wir unser deutsches Interesse nicht formulieren, dann wird das nichts. Dann spielen fremde Mächte mit uns Fußball. Diese, man kann mich jetzt sozusagen als Nationalisten beschimpfen oder sonst was beschimpfen, aber ich habe schon im Auge, was in unserem Land passiert, wenn man das Land von den russischen Energielieferungen abklemmt. Dann fehlt dieses Öl, dann fehlt das Gas, dann fehlt die Kohle. Man muss sich vorstellen, wir beziehen Kohle aus Russland, um sie in den Kohlekraftwerken wie in der Lausitz zu verfeuern und Strom zu erzeugen. Jetzt kommt das nicht. Geht nicht, ne? Kommt nicht. Was wollen wir denn jetzt machen?
Das ist jetzt ein gutes Stichwort, wenn Sie sagen, deutsche Interessen zu definieren. Wir haben jetzt momentan die Situation, dass vor wenigen Tagen, Ende Februar jetzt, Putin gesagt hat, okay, alles auf Anfang, in Zukunft der gesamte Gasölhandel nur noch in Rubel. Nicht mehr in Petrodollar, sondern in Rubel. Ihr kriegt ein paar Tage Zeit, hat angewiesen, dass Gazprom innerhalb von einer Woche das Ganze geregelt haben möchte. Gerade aktuell, gestern, 28.03., hat die G7 oder vielmehr unser Wirtschaftsminister Habeck hat verkündet, dass es also übereinstimmende Meinung aller G7 Wirtschaftsminister ist, dass diese Zahlungen auf gar keinen Fall in Form von Rubel übernommen werden oder beglichen werden, sondern das wäre ein Vertragsbruch, also sie zahlen nicht. Und jetzt ist die große Frage natürlich, was sich in der nahen Zukunft einstellen wird. Wird Russland dann sagen, okay, dann drehen wir wirklich jetzt den Hahn zu, zum allerersten Mal, wir machen dicht das Ganze und was das Ganze dann natürlich für Deutschland und ich meine jetzt gar nicht mal uns als Privatverbraucher in der warmen Stube bedeutet, sondern was das für die Chemieindustrie, für die Schwerindustrie, für die gesamte Industrie bedeutet, das wäre im Endeffekt der Todesstoß für die deutsche Wirtschaft innerhalb von wenigen Tagen.
Ja, ich bin weiß nicht, ob die das jetzt sozusagen übers Knie brechen werden oder ob die Russen die kluge Spieler sind, ob die so die ersten Versuchsballons jetzt vielleicht loslassen und sagen, also die Deutschen sollen erstmal in Rubel bezahlen oder die Polen oder die Balten, die werden sich schon umgucken, wenn es plötzlich kommt und wenn sie plötzlich nichts mehr kriegen. Die Österreicher haben ja bereits, Stand gestern, irgendwie gesagt, na ja, also wir Österreicher, wir würden wohl auch in Rubel zahlen.
Okay.
Ne? Und was jetzt für die, was für mich interessant ist, der Rubel hatte stark an Wert verloren jetzt durch die Kriegseröffnung im Februar, weil alle gesagt haben, so, die Russen werden verlieren, also wer noch Rubel hat, sehe zu, dass er die möglichst schnell los wird, damit ist nichts mehr gewonnen. Die Frage, ob man plötzlich Nickel oder Gas, vor allen Dingen Nickel, auf dem Weltmarkt nicht mehr bekommt, wenn die Russen nicht liefern, da möchte ich mal sehen, wie sie alle schreien. Hat auch schon das amerikanische Außenministerium mitgeteilt. Also für den Nickelmarkt gelten die Sanktionen nicht. Also heißt es zu Deutsch, Nickel werden wir weiter in Russland beziehen müssen, weil unsere Industrie schwere Schlappen erleidet, wenn wir das nicht bekommen.
Mit Uran ist es das Gleiche, das sind 20% kommen da aus Russland.
Ja. Also ich gucke immer so auf diese einzelnen Rohstoffe, diese Bei Nickel kann ich Ihnen noch sagen, das hat mich natürlich, hat meine Schadenfreude natürlich stark angereizt. Der Nickelmarkt ist von diesen von den globalen Spielern, die haben Wetten darauf eingegangen, dass Nickel im Weltmarktpreis bis zum Sommer entscheidend sinken wird. Und diese Rechnung geht offensichtlich nicht auf, denn sie müssen den zum Sommer georderten Nickel zum Verkehrswert einkaufen. Und der wird ein Mehrfaches von dem getragen, was er heute beträgt. Wenn Russland auch nur in kleinster Weise das drosselt. Und mir ist noch ein weiterer Aspekt durch den Kopf gegangen, bei diesen Verurteilungen hin oder her. Hat ja immer eine Rolle gespielt in unseren Medien, dass gesagt wird, sind alle gegen den Putin, nicht? Also das ist der Weltbösewicht und wir sind ganz einig, wir sind sozusagen auf der guten Seite jetzt, wir sind auf der richtigen Seite, wir hauen mal drauf. Die Kontrollgröße ist immer gut, wenn man so eine Kontrollgruppe wie beim Impfen hat. Und guckt mal, wer beteiligt sich daran nicht? Wer beteiligt sich an diesem Geschrei nicht? Und das kann man am besten dadurch klären, indem man nachliest oder nachhält, wer in den letzten 3 Wochen, also nach dem Angriff, auf höchster Ebene mit Russland Wirtschaftsvereinbarungen getroffen hat. Und dann kommt man auf 3 wichtige Staaten dieser Erde, nämlich auf China, auf Indien und auf Saudi-Arabien. Und dann rollt man zum ersten Mal mit den Augen und sagt, erstmal von der Größe her, nicht? Also von der geografischen Größe her ist das ein Riesengebiet und von der wirtschaftlichen Wichtigkeit her auch. Und von der amerikanischen Strategie her ist es bedenklich, denn Saudi-Arabien gehörte bis vorgestern zu den engsten Verbündeten der USA, das Verhältnis die USA als Schutzmacht oder als Kolonialmacht ist ja eben nicht immer ganz auseinanderzuhalten. Und
komischerweise schlägt genau dann eine Rakete ein in einem der größten Öllager der Welt von der Aramco-Firma, größte Firma der Welt, mehr oder weniger auch. Seltsam, oder? Es sind zwar offiziell die Houthis gewesen, aber der zeitliche Zusammenhang und auch genau da in diese Raffinerie, das ist schon, manch einer sieht da ein Zeichen, ne? So nach dem Motto, ja, wehe ihr macht einen auf, lass den Petrodollar fallen, dann wird es aber eng hier. Ja,
ja gut, aber diese, natürlich ist das so. Also da habe ich keine Zweifel, dass das ein handfester Hinweis sein soll, was passiert, wenn man das durchzieht. Andererseits ist natürlich so, die Vereinigten Staaten sind im Moment an eine eigene Belastungsgrenze gekommen, möglicherweise, weil allzu viele Staaten auf der Erde von dieser Anti-Russland-Politik abrücken. Und wenn die Chinesen sagen, sie hätten gar keinen Anlass, sich in eine innerrussische Angelegenheit zu mischen, wie Herr Xi das geäußert hat, das sei eine innerrussische Angelegenheit, da hätten sie wirklich nichts zu tun. Da lacht man, wenn man es hört und weiß, dass das eine der schlimmsten antiamerikanischen Spritzen ist, die er je von sich gegeben hat. Ja. Und die Inder haben sich ja noch salbungsvoller verhalten. Die haben gesagt, dass sie nehmen mit Freude zur Kenntnis, dass man jetzt billig Kohle und Öl einkaufen könnte. Und dass ein Riesenland mit 1 Milliarde Einwohnern oder mehr von einer uns unbekannten wirtschaftlichen Prosperität, sodass man sagen kann, möglicherweise haben die Amerikaner einen etwas zu großen Schluck aus der Pulle genommen, als sie jetzt sich auf Biegen und Brechen mit Russland anlegen wollten. Und nur um die Frage, darum geht es ja letztlich, nur um die Frage, ist es richtig, was Obama gesagt hat, dass Russland bestenfalls noch eine Regionalmacht ist? Darum geht es. Und witzigerweise hat das ja unter dem dann verschrienen Präsidenten Trump überhaupt keine Rolle gespielt. Da war also Frieden im Busch. Und so wie jetzt also der Biden als Obama-Nachfolger ans Ruder kommt, ist wieder Feuer im Kamin.
Ich habe
So
noch
sehe
eine
ich das.
Frage im Kopf, die ich gerade die ganze Zeit schon versucht zu formulieren. Und zwar haben Sie gesagt, wir müssen erstmal deutsche Interessen formulieren und den deutschen Standpunkt klar machen. Stichwort Nord Stream 2. Also das war ja auch auf Druck der Deutschen gemacht worden, weil immer wieder festgestellt worden ist, das Gas, das da durch die Ukraine angekommen ist, ein Kubikmeter waren plötzlich nur noch 0,7 Kubikmeter. Dass also die deutsche Industrie gesagt hat, Leute, entweder ist der Zähler kaputt oder da wird was abgeknapst, was ja auch über Reverse-Gas-Geschäfte mittlerweile schon lange bestätigt worden ist. Also sprich, Kanzlerin Merkel hat seltsamerweise bei allem, was sie falsch gemacht hat, da einen Finger drauf gehalten, gesagt, wir brauchen diese Pipeline. Die hätte auch schon länger fertig sein können, wenn nicht die Amerikaner mit allen juristischen und finanziellen Tricks versucht hätten, diese Pipeline mehr oder weniger kaputt zu machen. Und jetzt endgültig gestorben durch unsere Regierung, die eben gesagt hat, nein, das ist jetzt böse, das liegt jetzt darum. Hätte nicht die Energiesicherheit von Deutschland durch dieses Projekt viel früher sichergestellt werden können, wenn nicht die Amerikaner da permanent Druck gemacht hätten.
Ja gut, das Ganze ist ja sozusagen eine Abfolge von irrationalem Handeln, was wir im Energiesektor seit etlichen Jahren beobachten können. Das ist der völlig planlose Ausstieg aus der Atomenergie mit der Falschbehauptung, bei diesem japanischen Reaktorgeschehen hätten Millionen von Leuten den Tod gefunden. Ich glaube, es war insgesamt in Zahlen einer, der durch irgendwas umgekommen ist. Und durch diese Springflut oder das Erdbeben, was vorangegangen war, sind etliche Leute ums Leben gekommen, aber nicht durch den Reaktorunfall, die Reaktorbeschädigung danach. Außerdem ist es so, dass bei uns, soweit ich weiß, die Kernreaktoren nicht weder im Hochflutgebiet noch in Gebieten stehen, wo sozusagen ein Earthquake nach dem anderen die Bundesrepublik erschüttert. Das ist bei uns unbekannt. Und dieses mutwillige Zerstören, das ist ja nicht, es wäre ja beim Abschalten, ist das Abschalten. Dann schaltest du die ab und dann fährst du die runter und dann stehen die da. In Baden-Württemberg hat man die in die Luft gesprengt. Da sind anschließend, da sind Millionenwerte, um nicht die berühmten Milliarden wieder hervorzuholen, sind einfach mit Sprengstoff in die Luft gejagt worden. Das erinnert mich persönlich, an das Vorgehen der Kommunisten gegenüber den Werten der kulturellen Werten des untergegangenen Deutschen Reichs, wo man Fürstenschlösser, Kunstbauwerke, alles in die Luft gesprengt hat, mit dem Versprechen, Bauernland in Bauernhand und ähnlichem Blödsinn. Da ist das Berliner Schloss ist weggesprengt worden, alles Mögliche, um diese geistlose Volkskammer dahinzustellen. Da hat es dann noch so eine kurze Gegenbewegung gegeben, wo man gesagt hat, Mensch, wir lassen von den Berlinern, witzigerweise, wir lassen uns unsere Kulturgüter nicht auf alle Ewigkeiten verderben und hat dann dieses Mickey-Maus-Schloss dahingestellt, ist besser als gar keins. Aber dieses Abräumen, dieses Totalabräumen, das ist kommunistisches Machwerk, was mich in Baden-Württemberg nicht wundert, weil wir einen Maoisten dort als Ministerpräsidenten haben.
Kretschmann, ja.
Und die räumen das ab. Und zwar so, also die können selbst nichts aufbauen, will ich damit sagen, haben aber Freude daran, Dinge zu zerstören, unrettbar zu zerstören. Und das wird noch Auswirkungen haben, weil wir nicht in der Lage sein werden, diesen Windkram da in brauchbare Energie umzusetzen. Als ich vorgestern auf der A9 nach Norden fuhr, also zwischen Leipzig und Berlin, standen auf diesen 150 Kilometern alle Windräder still. Standen, die standen. Und Das heißt ja nicht, dass das irgendwo Strom erzeugt wird, das wird keiner erzeugt, sondern diese Dinger brauchen in aller Regel
Extrem
Strom.
viel. Die brauchen sogar richtig viel, bis zu 200 kW teilweise im Winter, weil die Rotorblätter geheizt werden müssen, die Regelelektronik, die Kabine da oben. Also eins der größten Windkraftanlagen, das habe ich neulich gelesen, braucht also wenn es nicht selber produziert, 200 Kilowatt Strom. Das heißt, wenn kein Strom weht, müssen wir die Leistung von drei Kernkraftwerken in die Windkraftanlagen reinpumpen. Hoffe ich, die Zahl stimmt jetzt. Also sehr viel reinpumpen, lassen wir uns mal darauf ein, anstatt dass wir Strom rausholen. Also es ist wirklich ein Unding. Aber diese ganze verquerte Energiewende, das war ja auch politisches Kalkül von der Merkel, die die Grünen noch überholen wollte mit ihrem Aktionismus, und damit hat sie sich natürlich dann auch gewonnen. Was wir jetzt haben, sehen wir noch mehr Abhängigkeit von Energie. Also es ist eigentlich ein komplettes Desaster, worüber wir uns gerade unterhalten. Und das hin zusätzlich noch mit dieser ganzen Kriegsgefahr. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig einordnen kann. Und ich muss gestehen, ich führe sehr viele Gespräche in letzter Zeit, wo alle Analysten oder Gesprächspartner das Gleiche konstatieren müssen: das Zeitalter der Irrationalität, die 20er Jahre jetzt. Der Anfang war schon schlimm genug, aber was jetzt kommt, wird irgendwann mal als das Zeitalter der groben Unvernunft in die Geschichte eingehen.
Ja gut, da kann ich Ihnen leider nicht widersprechen. Und wenn ich überhaupt einen Sinn oder in dem sehe, was ich hier tue, auch indem ich mit Ihnen unterhalte, ist ein bisschen dafür zu werben, dass mit Vernunft die Dinge vielleicht zu regeln sind, wenn auch jetzt unter stärksten Schmerzen. Das wird nicht ausbleiben.
Wollen wir zurückkommen zu dem eigentlichen Thema nochmal? Ich könnte jetzt mit Ihnen stundenlang über diese ganzen historischen Zusammenhänge sprechen, aber ich würde es gerne mal konkret machen, jetzt auch in dieser Situation, in der wir jetzt stehen. Also der momentane Stand jetzt Ende März sieht so aus, dass die russische Invasion, Schrägstrich Militäroperation, was auch immer, wie man das bezeichnen mag, manche sagen Krieg, ich finde, es ist ein Krieg, dass dieses ganze militärische Geschehen da unten nach den Plänen der Russen läuft, entgegen aller westlichen Meldungen. Das, was ich jetzt von internationalen Militäranalysten lese, ist, dass die mit ihren Zielen gut vorankommen. Und es könnte sein, dass in der nahen Zukunft, die nächsten paar Wochen, ein, zwei Monate, die Ukraine vor einer Teilung steht, am Dnjepr entlang, an diesem großen Fluss, der die Ukraine auch geografisch teilt. Und was dann? Wenn also Russland seine militärischen Ziele als für beendet erklärt, die sind entnazifiziert, entmilitarisiert, was passiert dann? Was könnte dann für eine neue Sicherheitsarchitektur entstehen? Wieder ein eiserner Vorhang, wieder ein Hochrüsten, wie wir es ja jetzt schon erleben in westlichen, also auf der ganzen Welt mehr oder weniger?
Also, es spielt immer nur der Zeitfaktor eine Rolle, glaube ich, ohne dass ich mich jetzt zum Militärfachmann stilisieren will. Je schneller die Russen erklären, dass sie ihr Kriegsziel erreicht haben oder wenn nach deren Worten das Operationsziel erreicht haben, desto besser für sie. Also, je schneller, desto besser, weil dann die Argumentation sozusagen der schwarze Peter wieder weggeschoben ist, erklärt Putin, wir haben unser Ziel erreicht, wir machen da jetzt nichts mehr, wir sichern nur noch das Gelände, fällt es schwer, im Westen schwer, jetzt zur Offensive zu blasen, dann ist der Angreifer der andere. Solange die Operation läuft,
Es ist anders da.
kann man die ganze Zeit entweder inszeniert man Vorfälle oder jedenfalls oder inszeniert Mitleidskampagnen. Kann man immer noch sagen, wir müssen aus Hilfegesichtspunkten eingreifen. Also eingreifen ist ja das große Stichwort jetzt. Und das kann man natürlich dann nicht mehr, wenn der andere sagt, so, Krieg ist vorbei, die Sache ist beendet, wir sind, wo wir sind und jetzt tschüss, ihr Lieben. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Es sieht so aus, als wäre das, was ich am Anfang sagte, das russische Ziel, die ethnisch-russische Besetzung der Ukraine, also sprich das Schwarzmeerufer und dann das, was wir jetzt als diese beiden Provinzen kennengelernt haben, die jetzt selbstständige Staaten sein sollen. Wenn das gesichert ist, dann wird es auch schwer fallen, im Westen noch oder in der Ukraine selbst noch Leute zu mobilisieren, die dagegen Krieg führen sollen. Dann ist der andere der Angreifer. Und der Knackpunkt, es gibt zwei Knackpunkte, wenn ich das im Moment noch richtig, wenn ich das überhaupt richtig beurteile, anhand der spärlichen Nachrichten. Das ist einmal Odessa. Das liegt ja sozusagen, dass der westlichste der in Frage kommenden Schwarzmeerhäfen, der wird für den Russen ganz klar für sich reklamiert, ist aber noch nicht unter russischer Kontrolle. Und dann ist die zweite Frage, ist Kiew. Da sieht es, soweit ich das mitgekriegt habe, so aus, dass die Stadt bis auf einen Südkorridor eingeschlossen ist von russischen Kräften. Und weiß nicht, ob die wirklich das unten den Sack zumachen werden, die russischen Streitkräfte. Sie wären dann gezwungen, in dem Fall wären sie wohl gezwungen, zum Häuserkampf überzugehen. Und das lehrt nun die Erfahrung aller Kriege, inklusive Zweiter Weltkrieg, dass das verlustreichste Geschäft ist, was man sich in einem Krieg überhaupt vorstellen kann.
Wir sehen es ja in Mariupol gerade, ne?
Ja, wobei da eben der Sonderfall herrscht, dass da diese speziellen Söldnertruppen sich dort eingekesselt haben, die einen ähnlich verlorenen Kampf führen, wie seinerzeit ukrainische Nationalisten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die haben auch ohne Gefangene bis zum Schluss gekämpft, gegen die Sowjetunion. Und diese Kämpfe sind in den 50er Jahren erst beendet worden, in den 1950er Jahren. Also das war ein mühsames Geschäft für die wirklich kampferfahrene, hochgerüstete Rote Armee, diesen Teil der Ukraine unter Kontrolle zu bringen, wo es in der Zeit, als die deutsche Besetzung war, für die Deutschen keine Probleme gab, weil die Deutschen dort als Befreier gefeiert worden sind und gegen diese Stimmung in schlimmster Weise verstoßen haben durch Besatzungsmaßnahmen, durch Dummheit, Arroganz, Aufgeblasenheit, nicht wissen, wo man ist. Das kann auch passieren. Also wenn man in der deutschen Geschichte zurückguckt, kann man sich nicht nur immer auf die Schulter klopfen und sagen, haben wir gut gemacht, das haben wir sicher schlecht gemacht, das kann man sicher sagen. Und nichts daraus gelernt.
Also es ist eine unglaublich fragile Situation, in der wir uns befinden. Und ich glaube, auch in den nächsten paar Tagen und Wochen wird sich das Ganze in die eine oder andere Richtung verstärken.
Ja, mit Sicherheit.
Gerade jetzt, was das mit dieser Rubelgeschichte betrifft. Also ob jetzt Russland den Gashahn zumacht oder nicht, das wird dann das Ganze weiter eskalieren oder in welche Richtung auch immer gehen. Also danke, dass Sie sich da so viel Zeit gegeben haben oder uns mithaben teilhaben lassen an diesen ganzen Gedanken. Ich würde zum Schluss gerne mit Ihnen noch ein bisschen über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland sprechen oder auch Corona insgesamt. Wir sitzen ja irgendwie, ich sag's mal salopp gesagt, im Tal der Ahnungslosen, während die ganze Welt um uns herum sämtliche Maßnahmen beendet hat und auch alle Inzidenzzahlen und alles zurück auf normal geht. Spanien hat jetzt gerade aktuell Corona als weniger gefährlich als die saisonale Grippe eingestuft. England kommen Studien raus, dass der Lockdown nichts gebracht hat. Also die ganze Welt mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, und da ist Deutschland ganz vorne, hat verstanden, um was es ging. Nur bei uns, letzte Zahl, gerade eben aktuell, ich weiß gar nicht mehr, welches Gremium das gesagt hat, jetzt werden hier 25.000 Euro Geldstrafe und bis zu 5 Jahre Knast propagiert von irgendwelchen Leuten, die da gar nicht loslassen können. Auch die Umfragen in der deutschen Bevölkerung ergeben, wenn sie denn stimmen, diese Umfragen, dass bis zu 60-70% an der Maske festhalten wollen, selbst wenn es nicht mehr gefordert wird. Wo steuern wir denn da jetzt hin? Ist es für Sie noch, da Sie sich ja auch ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, auch nur ansatzweise noch nachzuvollziehen?
Ja, schon. Das ist nachzuvollziehen, weil diejenigen, die es verbockt haben, also diesen ganzen Corona-Mist verbockt haben, in den letzten 2 Jahren im Wesentlichen noch an der Macht sind. Also man kann ja wohl kaum sagen, dass die SPD in der Zeit nicht an der Macht war. Das wüsste ich nicht. Die waren immerhin in der Bundesregierung stark vertreten. Und in etlichen Ländern waren sie auch die führenden Leute. Und die Leute, die jetzt sagen, ja, jetzt hat das Wahlvolk, hat es jetzt diesem Herrn da im Saarland, dessen Namen ich wahrscheinlich morgen schon wieder vergessen haben werde, hat es den jetzt gezeigt, der CDU, und irgendeine unbekannte SPD-Frau an die Spitze gewählt. Das halte ich alles für Quatsch. Durch diese Wahlentscheidung wird sich nichts ändern, gar nichts. Es ist der jetzige Bundeskanzler Scholz, der die Impfpflicht mit Wort und Tat vorantreibt und auf eine CDU angeblich Opposition trifft, die vor lauter Scham und sich nicht entscheiden können, das gerne mitmachen würde oder auch vielleicht auch nicht und jedenfalls nicht den Mumm hat zu sagen, so, wir steigen da jetzt aus, wie alle vernünftigen Leute. Und die jetzt mit Argusaugen gucken auf die Teile der Bevölkerung, die sich trotz allen anderen Themen, trotz Krieg und Kriegsgeschrei auf den Straßen versammeln und sich nicht da mehr wegtreiben lassen. Ich habe das so verstanden, dass man diese sogenannten Maßnahmen, also das, was man immer darunter gefasst hat, ist ja auch egal, dass man das zurückgefahren hat oder zurückfahren will oder nicht mehr wahrhaben will, um die Leute von der Straße zu bringen. Um zu sagen, hier ist geschehen, ist gegessen, es gibt nichts mehr zum Protestieren, ihr könnt ja wieder reisen, ihr könnt alles machen. Um dahinter zu verbergen, dass man das Eigentliche, was man will, nämlich die Zwangsimpfung durchzusetzen, sozusagen auf der Hinterbühne vorbereitet und schließlich auch umsetzt. Die anderen Länder, die jetzt alle plötzlich ausgestiegen sind, denen misstraue ich zutiefst, weil die alle Mitglied in der UNO sind und auch es in der Hand haben könnten, von der UNO gesteuerte Weltgesundheitsorganisation WHO von ihren neueren Planungen, die seit etwa November 2021, aber jetzt verstärkt seit Januar 2022 existieren, um die von diesen Planungen herunterzubringen, die dahingehen, ein Pandemie-Weltabkommen zu schaffen, dass nicht nur die Dauerzwangsimpfung auf Anordnung der WHO installieren soll, sondern auch die Einführung eines weltweit gültigen entsprechenden digitalen, ja, Papiers kann man ja nicht sagen, jedenfalls einer digitalen Kennung, die jeden einzelnen Bürger betreffen soll. Und wenn irgendwo auf dieser Welt Widerstand angesagt worden ist, werden sollte, dann gegen diese Bestrebungen. Das ist die Weggabe der Souveränität, der staatlichen Souveränität an einer Stelle, wo sie nicht mehr reparabel ist.
Glauben Sie denn, halten Sie es für möglich, dass die jetzt immer bekannter werdenden Nebenwirkungen und wirklich katastrophalen Auswirkungen dieser Kampagne, dass die vielleicht doch noch so publiziert werden oder in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass es da ein Umdenken geht, weil die ganzen Entscheidungsträger sind ja deswegen so fest im Sattel, weil das einfach negiert wird. Bestes Beispiel, Lauterbach hat jetzt gerade noch gesagt, so, ja, wir sind da sehr gründlich und ganz genau, da gab es vor kurzem mal bei so einer Krankenkasse eine Falschmeldung, der Chef hat gesagt, es gibt viele Nebenwirkungen, wir haben da hingeschaut, das stimmt nicht, deswegen musste er zurücktreten. Falsch, der wurde gezwungen in einer Nacht- und Nebel-Aktion quasi um den Ruf der Krankenkasse, der Betriebskrankenkasse zu halten, hat man den entsorgt. Es gab einen Bericht von einem Mitglied des Vorstandes, das da anwesend war und das beschrieben hat. Das war ein Tribunal und man hat alles getan, um die wirklich krassen Fakten, die da erkannt worden sind von diesem Vorstandschef, von diesem Krankenkassenchef, hat man einfach in der Schublade verschwinden lassen. Und das zeigt eigentlich, in welcher weltfremden Blase Lauterbach sitzt. Das ist schon pathologisch. Es gibt viele, die den auch komplett für verrückt erklärt haben. Und das ist natürlich das ganze Umfeld, in dem sich die Entscheidungsträger finden. Also Frage konkret, können die Nebenwirkungen irgendwann diesen Kokon durchstechen, dass das Ganze platzt endlich?
Ja, nur dann, wenn, so traurig das jetzt klingt, wenn die Nebenwirkungen oder die Nicht- und plus die Nichtwirkung der Impfung so weit durch persönliche Erfahrung in der Bevölkerung gestreut wird, dass die Leute aufwachen. Mhm. Erst dann. Das ist doch erschreckend, die Nichtwirkung der Corona-Impfung gegen das jetzt grassierende Omikron oder wie auch immer das Ding heißen mag, die ist erwiesen. Das wirkt nicht. Also der Impfstoff wirkt nicht, gar nicht. Und das ist ja versucht worden zu unterdrücken, indem man so gesagt hat, nee, also diese Geimpften, bei denen verläuft das harmloser, was falsch ist, was sich also mit den Intensivbettenzahlen nicht zur Deckung bringen lässt und auch mit den Krankenhausbelegungszahlen nicht zur Deckung bringen lässt. Und es gibt jetzt sozusagen die ersten Klinik, Großkliniken wie Helios, die Zahlen veröffentlichen, das tun die schon seit etwa 2 Jahren, habe ich das beobachtet, dass die Belegungszahlen veröffentlicht haben, habe ich sonst von keiner Klinik gelesen, wo sie drin geschrieben haben, wie viele ihrer Intensivplätze überhaupt da sind, wie viele davon überhaupt belegt sind und wie viele davon von Corona-Leuten belegt sind. Das war immer so eine Abstufung nach unten. Und jetzt versucht man zu unterdrücken, mutwillig zu unterdrücken, wie viele von den Belegungsfällen in den Krankenhäusern geimpft sind und wie viele ungeimpft. Und wenn das natürlich, hier bei mir in Weimar ist es so, da hat der Oberbürgermeister hat dann also verboten, dass man aus dem riesigen Krankenhaus, das ist ein sehr großes Krankenhaus hier, dass man die Zahlen der Geimpften und Ungeimpften aufsplittet, die wegen Corona im Krankenhaus liegen.
Tja, warum wohl?
Die Frage brauchen wir nicht zu erörtern. Und hier in diesem weltweit Wiesenrundfunk hat man dann verbreitet, ja, es sieht so schlimm aus, dass eine weitere Abteilung des Krankenhauses hier, Hufeland Klinik, nur für Corona-Fälle für andere Patienten geschlossen werden muss. Also alles raus, nur noch Corona-Fälle rein. Ich habe mich da erkundigt, ne, bin dahin. Und habe gefragt, ich möchte gerne mal die neue Corona-Abteilung sehen. Dann habe ich erst blöd geguckt, habe gesagt, ja, da ist ein naher Verwandter von mir, ist da eingeliefert worden. Habe gesagt, so, was gibt es hier nicht, haben wir nicht, wissen wir gar nichts von. Und was bei mir den Verdacht natürlich erzeugt hat, dass diese Meldung falsch ist. Falsch, ne? Eine Falschmeldung. Und überall, wo sie reinpieken und versuchen, ich kann das ja hier nur auf einem winzigen Level tun, wo sie hineinpieken, finden sie die Erfahrung, dass das, was gesagt wird, mit dem, was ist, nicht übereinstimmt. Was übereinstimmt, ist, dass Corona, dieses Virus, offensichtlich sehr ansteckend ist. Ich habe mich selbst angesteckt. Und das ist sozusagen, es ist genau nach Bilderbuch ist das abgegangen. Also einer hat den anderen hier im Haus bei mir angesteckt. Ich war der Letzte und war altersgemäß auch derjenige, den es am schwersten getroffen hat. Ich war am längsten auf der Schnauze gelegen und habe eine gewisse Weile gebraucht, bis ich wieder zu mir gekommen bin und war dann zumindest belehrt, wie die Krankheit selbst verläuft. Und mit dem witzigen Ergebnis, also wirklich witzigen Ergebnis, dass ich einen Bescheid der Stadt Weimar bekommen habe. Gesundheitsamt schrieb mir, Sie sind jetzt die so und so viele Tage, müssen Sie in Quarantäne. Direkt nach meinem Test, nach dem Positivtest, müssen Sie in Quarantäne. Und sie dürfen mit ihrer Familie nicht irgendwie nicht verkehren und müssen in einzelnen Zimmern wohnen. So, ja, nun frage ich Sie ernsthaft, das geht bei mir vielleicht bei meinen Raumverhältnissen, bei anderen ist das eher illusorisch. Außerdem schützt einen das nicht vor Anschluss. Bei mir ist, hat einer den anderen gesteckt, weiß ich ganz genau. Und das ist dann eben passiert. Und es ist wirklich wie im Bilderbuch abgelaufen, dass derjenige, der am ältesten ist, dass den am schärfsten trifft. Ist so. Mhm. Und die andere Erfahrung ist die, man kriegt in Deutschland, jedenfalls ich hier, kriegt keine Medikamente dagegen, obwohl es sie gibt, verordnet. Das Ivermectin und ähnliches wird verunglimpft als Wurmmittel für Pferde oder für Kühe. Und wohlweislich unterlassend, dass es in der Pharmawelt völlig üblich ist, dass Dinge mehrfach nutzbar sind. Also auch von Dingen, von denen man gar nichts geahnt hat. Wer hätte denn geahnt, dass Aspirin eines Tages eines der wichtigsten Mittel, ja. Und von dem die Firma Bayer wahrscheinlich bis zu ihrem seligen Ableben leben kann. Mhm. Aber das Forschen nach bestimmten Dingen, bei denen sich herausstellt, dass sie bei anderen wirksam sind, das ist in der Pharmawelt seit mindestens 150 Jahren gang und gäbe. Mhm. Und da lohnt es sich, den einzelnen Präparaten mal nachzusteigen. Es ist natürlich etwas anderes, ob man finanzielle Interessen hat, ein bestimmtes Mittel in den Markt zu pushen und die mögliche Macht hat und die nötige Verquickung zu den staatlichen Behörden hat, um nur bestimmte Dinge zulassen zu lassen. So wie das in Amerika versucht worden ist. Zunächst hat man es ja gesperrt, wenn man unbedingt die Impfung haben wollte. Denn wenn ich ein probates Medikament habe, das die Leute von der Schippe springen lässt, sofort, wenn so wie sie das einnehmen, dann brauchen wir uns über den Rest nicht mehr zu unterhalten. Dann können wir uns die Impfung, eine vage Impfungsaussicht, können wir uns dann schenken. Und das sollte verhindert werden. Und so ist das auch da. Man muss ab und zu mal über den Tellerrand gucken. In Indien ist das ja so gelaufen, dass man eben dieses angebliche Wurmmittel plus Therapetamol, so ähnlich heißt der, dieses Kopfschmerzmittel. Paracetamol, richtig. Plus ein paar Hygieneartikel in den stärker betroffenen Bundesländern Indiens pro Bevölkerungsmitglied verteilt hat, kosten 1-2 Dollar irgendwas. Das konnte die indische Regierung mit riesigem Erfolg. Kein Mensch ist geimpft. Fälle, Corona-Fälle. Gegen null.
Eine interessante Meldung aus Indien ist auch, dass Pfizer gezwungen wurde, quasi auf Regressansprüche bei Impfschäden nicht zu verzichten. Also man hat Pfizer gesagt, ihr könnt gerne hierher kommen, aber wenn was ist, müsst ihr zahlen. Und daraufhin hat Pfizer auf den großen Markt in Indien seltsamerweise verzichtet. Das sagt eigentlich auch schon alles aus. Bei uns ist das nicht der Fall. Aber jetzt zum Schluss die letzte Frage. Alles verwirrt, alles auf den Kopf gestellt, unser ganzes Gefüge, das wir in den letzten 60, 70 Jahren hier so in Europa, gerade bei uns in Deutschland gekannt haben, löst sich vor unseren Augen in Rekordgeschwindigkeit auf. Wie können wir damit umgehen? Wie sollen wir uns auf diese Zukunft, die da auf uns zukommt, einstellen? Haben Sie da für sich selber ein Rezept entwickelt, das über Spaziergänge hinausgeht und gute Gedanken? Wie gehen Sie damit um, was da jetzt alles auf uns als Gesellschaft auch zukommt?
Ja, erste Idee von mir ist immer nicht akzeptieren. Also das, was einem angeboten wird, die innerlich nicht zu akzeptieren, das ist nur dann möglich, wenn man sich, das ist ein schwieriger Prozess, der ist nur dann möglich, wenn man sich mit Leuten zusammentut, denen es ähnlich geht. Also ich bin immer recht kritisch auch mit meinem eigenen Tun, auch in meinem eigenen Behördentun gewesen und habe versucht, mit Fremden darüber zu reden. Und wenn die gesagt haben, Junge, da liegst du aber völlig schief, dann habe ich nochmal nachgedacht. Und so ist das jetzt bei mir auch, dass ich sage, ich will nicht als der Geisterfahrer in unserer Republik unterwegs sein, dagegen wehre ich mich innerlich. Und ich will mich mit vernünftigen Leuten unterhalten. Wir versuchen das ja auch im Moment gerade so ein bisschen. Und entschuldigen Sie den Spott, den ich dabei empfinde, weil man immer eigentlich nur noch mit so ein bisschen Ironie manchmal weiterkommt. Aber ich habe mittlerweile, und das wird's wieder ernst, ich habe mittlerweile einen riesigen Bekanntenkreis, mit dem ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe. Leute, mit die ich nie gekannt habe. Leute, die ich auf der Straße kennengelernt habe. Leute, die sich an mich gewendet haben, aus welchen Gründen auch immer, so nach dem Motto, das ist ja so ein alter Fahrtsmann, der muss so eine Idee haben. Ja, und so kommt man dann von der einen Idee auf die andere und stelle fest, dass vor allem auch im Kreis der Mediziner, auf die ich nichts mehr gegeben hatte, für mich ist das einfach ein furchtbares Volk gewesen. Und jetzt stelle ich fest, dass auch im Kreis der Mediziner es wirklich bemerkbar viele gibt, die sagen, so machen wir das jetzt nicht mit, das machen wir nicht. Und die Zwangsimpfung bedeutet ja, dass die Mediziner zwangsweise impfen müssen. Und das wird denen jetzt auch denen klar, die sich mit den Folgen zu beschäftigen haben, weil in ihrer Praxis Leute auflaufen, die an den Folgen leiden.
Kommt ein bisschen spät, die Erkenntnis, aber immerhin kommt sie bei diesen
die,
Ärzten.
Die Zahl ist groß, es sind sehr viele diese Mediziner, die jetzt sozusagen wie von der Tarantel gestochen sagen, nee, das geht jetzt wirklich zu weit. Ich kann es nur hoffen, dass sie da bleiben.
Also ich würde mir auch wünschen, dass durch die gravierenden Situationen immer mehr Leute zwangserweckt werden, aber dadurch ist wahrscheinlich Lernen durch Schmerz erstmal notwendig. Aber ich würde es an diesem Punkt jetzt bewenden lassen. Lieber Herr Dr. Röber, vielen Dank, dass wir so tief in diese ganzen Themen eintauchen konnten und auch danke für diesen historischen Exkurs in Bezug auf die Entwicklung dieses ganzen Konfliktes und auch was da geschichtlich alles zusammenhängt. Also ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und bedanke mich recht herzlich auch im Namen unserer Zuschauer für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Liebe Zuschauer, vielen Dank natürlich, dass Sie bis hier dabei geblieben sind und noch ein wichtiger Hinweis auf die Bücher von Dr. Röber. Auf seiner Seite helmut-röber.de finden Sie drei ganz spannende Themen und zwar ist es eine Reihe, die nennt sich Unterwegs zur Weltherrschaft, der Band 1, warum England den Ersten Weltkrieg auslöste und Amerika ihn gewann. Der zweite Teil heißt, warum eine angloamerikanische Allianz Deutschland zum zweiten Mal angriff und die Rote Armee in Berlin einmarschierte. Und der dritte Teil, das ist eigentlich der richtig spannendste, das ist der gelbe Band und der heißt, warum das US-Imperium so lange bei uns Erfolg hatte, jedoch an der Umerziehung der Ostdeutschen scheiterte. Dr. Röber hat mir gerade noch gesagt, dass vieles von dem aus unserem heutigen Gespräch in diesem Buch zu finden ist. Jeder, der es nachlesen möchte, helmut-röber.de, da können Sie die Bücher dann bestellen. Ich sage nochmal danke fürs Zuschauen, für die Unterstützung und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, hier bei NurFlix und hier vor allem bei Steinzeit.